Herzlich willkommen zum Bergfest Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute wieder mit dabei der Marco Giglio. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Körperfettanteil und wir haben eine Hörerfrage oder beziehungsweise eine Hörerinnenfrage. Die lautet: Kann ich einen zu niedrigen Körperfettanteil haben? Beziehungsweise, wann fängt bei Frauen es an, dass der Körperfettanteil so niedrig ist, dass Probleme auftreten? Und mit der Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Also viel Spaß beim Zuhören. Servus, Marco.
Hallo, Philipp. Wunderschönen Mittwoch an dich und wunderschönen Mittwoch an alle da draußen.
Marco, über die Frage haben wir ja eben schon ein bisschen diskutiert. Die steht auch schon ein bisschen länger im Raum. Inwieweit beschäftigt dich dieses Thema? Was hast du für Erfahrungen mit diesem Thema gemacht?
Ehrlich gesagt, von all den Menschen, die ich betreut habe bisher, war kein einziger dabei, der dieses Problem hatte. Ich habe, wenn ich mir die sportlichsten Menschen anschaue, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder beziehungsweise die Menschen mit der besten Körperzusammensetzung, das heißt möglichst wenig Körperfett, möglichst viel Muskulatur, das kann natürlich unterschiedlich aussehen. Also ein Bodybuilder, eine Bodybuilderin kann sehr viel Muskulatur und wenig Körperfett haben. Auch ein Triathlet kann sehr wenig Körperfett und wenig Muskulatur haben. Also Leute, die diese Körperzusammensetzung hatten, die hatten jetzt nicht unbedingt die typischen Themen, die Menschen haben könnten, wenn sie zu wenig Körperfett haben. Darauf gehen wir ein. Was mir da aber aufgefallen ist, dass gerade im Bereich Triathlon Infektanfälligkeit, also Leute sind schneller krank geworden und haben länger mit Entzündungen zu tun gehabt. Das sind Sachen, die mir begegnet sind in der Zusammenarbeit mit den Menschen, die ihre Performance verbessern wollten.
Wie ist es bei dir jetzt? Meine erste Frage nochmal kurz zu dem Triathlon-Thema, was du gerade angesprochen hast. Inwieweit würdest du das auf den niedrigen Körperfettanteil dieser Triathleten zurückführen, also diese Infektanfälligkeit und die Entzündungsanfälligkeit, im Gegensatz zu dem hohen Trainingsvolumen, was ein Triathlet fahren muss, weil er ja alleine schon drei Sportarten trainieren muss, und dem Trainingsstress, der dadurch auf den Körper wirkt? Was würdest du sagen, ist da die häufigere oder die wahrscheinlichere Ursache? Eher der niedrige Körperfettanteil oder eher das hohe Trainingsvolumen?
Beides bedingt sich ja gegenseitig. Es ist auf jeden Fall die höhere Belastung. Also es ist immer eine Balance, muss immer her zwischen Belastung und Erholung. Und es gibt viele Belastungsparameter, es gibt viele Erholungsparameter und natürlich die Belastungsparameter Training und Trainingsvolumen, Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen, mehrfach in der Woche und relativ wenig Zeit zu erholen, weil nämlich noch ein Fulltime-Berufsjob und noch eine Familie nebenbei. So, das ist ja jetzt mal die Höchstbelastung. Und dann noch Triathlon-Training. Die Leute sind halt am Limit. Und niedriger Körperfettanteil ist ein Energieträger. Ne? Viele Leute haben vielleicht dann zu wenig von diesem Energieträger, der ihnen dann in bestimmten Situationen einfach eine Energie zur Verfügung stellt, um zu regenerieren. Dort war mir der Zusammenhang am deutlichsten sichtbar. Ne? Aber wir können es jetzt nicht genau so, wir können es nicht messen. Wir jetzt sagen können, hier, das ist 1:1 der Punkt.
Würdest du sagen, dass deine Triathleten die körperfettfreisten Kunden waren, die du betreut hast?
Ja.
Okay, also könnte man da schon auch einen Zusammenhang herstellen zwischen Körperfettfreiheit.
Ich kann mich auch erinnern, als ich früher sehr intensiv geschwommen bin, dass auch wieder Triathleten mit mir zusammen geschwommen sind, also im Schwimmverein. Ich habe sehr lange Judo gemacht und vor dem Judo oder mit dem Judo bin ich auch geschwommen eine ganze Weile. Und wir haben halt primär nur Leistungsschwimmen gemacht, aber oft kamen auch Triathleten zu uns zum Training oder haben in der zweiten Mannschaft trainiert und sind dort auch viel geschwommen. Oder es war die Triathlon-Gruppe. Die haben alle immer so ein bisschen über Krankheit, Regeneration geklagt. Das war so unisono. Die waren alle lean. Die waren zum Teil leaner als die Schwimmer. Die hatten auch einfach eine andere Muskulatur. Ein Triathlet hat einfach viel mehr Hintern, viel mehr Oberschenkel als ein Schwimmer oder eine Schwimmerin.
Ja. Okay. Gut, also ich meine, was mir zumindest zum Thema Infektanfälligkeit aufgefallen ist, dass seit die Maskenpflicht aufgehört hat, Anfang 2022 war es, glaube ich, oder? Nee, war es 22? Ist die Infektanfälligkeit auf jeden Fall extrem gestiegen und einfach deutlich mehr Leute, deutlich häufiger krank. Auch viele Leute, die früher nicht viel krank waren, immer häufiger krank und immer länger krank. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Unabhängig vom Körperfettanteil tatsächlich.
Ja, Immunreaktion, Immunausgleich, sich mit bestimmten Nährstoffen, also Nährstoffen, bestimmten Virengruppen auseinandersetzen, das Immunsystem, das Training von Immunsystem. Ja, safe. Ja.
Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist zu deinem Thema jetzt Körperfettanteil und Infektanfälligkeit, Entzündungsanfälligkeit, dass ich das in meinem Kundenstamm und auch im Bekanntenkreis nicht unbedingt so sagen kann, dass die körperfettfreisten auch die infektanfälligsten sind. Also eher, ich hätte es gesagt, fast eher umgekehrt. Aber da wollen wir ja heute auch nicht genau drauf raus, weil ich glaube, das, was die meisten Leute, vor allem jetzt Damen, sehr besorgt beim Körperfettanteil, ist, glaube ich, das Thema Hormone, ausbleibende Periode, Östrogenmangel, diese ganze Thematik, die damit immer in Verbindung gebracht wird, mit diesem Fitnesswahn, was man auch bei vielen Fitness-Influencerinnen mitbekommt und so weiter, Bodybuilderinnen mitbekommt, Olympia-Athletinnen mitbekommt, ne? Also ich glaube, dass das vielleicht eher so das Thema ist. Und da muss ich auch sagen, habe ich keine Kontakte mit in meinem Kundenkreis, weil ich bin ja auf Körperfettreduktion spezialisiert. Und diese Körperfettreduktion bezieht sich aber auf einen Bereich, der oberhalb von 10% liegt. Also bei
Ja,
Männern oberhalb
halt.
von 10%, ja. Und bei Frauen auch in der Regel oberhalb von 15%, ja. Also das heißt, ich habe ein paar Frauen, die ein Sixpack haben, ja, wenn es so willst. Ein paar Männer, die ein Sixpack haben, die dann halt so ein bisschen an dieser Grenze sind. Aber wo es wirklich interessant wird, bezüglich Hormonhaushalt und so weiter, das ist eher der Bereich darunter. In dem Bereich bin ich jetzt in meiner Arbeit nicht wirklich unterwegs. Und ich glaube, das ist vielleicht auch schon so eine der Kernaussagen der heutigen Folge, dass die meisten Menschen, die sich darum Gedanken machen, nie in diesen Bereich kommen werden, wo sie sich Gedanken machen müssten. Und dass die Leute, die in diesem Bereich unterwegs sind, sich eher zu wenig Gedanken machen über dieses Thema. Also wenn jetzt zum Beispiel eine junge
Sehr gut
Athletin,
formuliert.
ja,
Die
eine
wirklich ist
junge
so.
Athletin, keine Ahnung, 17, 18, noch im Wachstum, versucht, sich für Olympia vorzubereiten oder auf die Bühne will, bodybuilding-technisch, dass diese Leute halt oft übers Ziel hinausschießen und sich zu wenig Gedanken darüber machen, was das mit ihrem Körper macht. Während jetzt Frauen um die zwischen 30 und 40, sage ich mal, eher zu viele Gedanken vielleicht darüber machen, weil da noch andere Einflussgrößen wesentlich größeren Einfluss haben als der Körperfettanteil.
Ja.
Was würdest denn du sagen, ist so deiner Erfahrung nach der größte Trigger, der auch diese Symptome, die wir gerade besprochen haben, auslösen kann? Wir haben jetzt nur östrogene Periode angesprochen und so weiter. Wir haben vorhin im Vorgespräch auch noch Leptin gehabt, im Prinzip das Hormon, was Hunger und Sättigung, beziehungsweise Ghrelin ist eher Sättigungshormon, aber Leptin, Hungergefühl, Hormon und so weiter hatten wir angesprochen. Das hat eine Wechselwirkung mit Östrogen. Bevor wir jetzt hier aber zu komplex werden, diese ganze Thematik, also sei es Periodenproblematik, sei es Hormonstoffwechselproblematik und so weiter, was würdest du sagen, ist eher ein Trigger für solche Probleme als der Körperfettanteil?
Stress.
Mhm.
Ich habe Menschen betreut, die definitiv nicht, also Frauen betreut, die nicht zu wenig Körperfett hatten und eine ausbleibende Periode hatten. Diese Personen sind mir wesentlich öfter begegnet als Leute, die zu wenig Körperfett haben und dann Immunthemen haben. Also die Triathleten sind aber Frauen in dem Fall nicht. Also Stress ist ein Riesenthema gewesen bei diesen Damen, die ich betreuen durfte oder auch noch betreue. Cortisol, was natürlich ebenfalls ein Stresshormon ist, was auf Östrogen, was auf Leptin wirkt. Fehlende Makronährstoffe, essentielle Makronährstoffe, die da sind, Protein und Fett und zu viele nicht essentielle Makronährstoffe, die wiederum zu viel Stress führen, wie Kohlenhydrate, also Blutzuckerschwankungen, Heißhungerattacken, Insulinthematiken und das ist das, was mir tatsächlich öfter begegnet. Also es ist auch hier, und deshalb haben Philipp und ich das sehr, ja, sagen wir mal, so aus dem, was Menschen sich erzählen, heraus angefangen, dieses Thema, weil das ist das, was wir so hören, was so jeder erzählt vom Hörensagen. Ja, niedriges Körperfett und du musst da aufpassen, ist nicht gut. Es gibt weitaus wichtigere Faktoren, die Unmengen Zeit vorher stattfinden, warum wir dann Probleme kriegen. Also warum wir krank werden. Oder warum wir infektanfällig werden, warum wir Entzündungen haben oder warum halt auch Menstruation ausbleibt. Einer der großen Faktoren ist Stress.
Also ich meine,
Emotionaler Stress. oder
ja,
Ernährung.
Du hast Stress. Genau, du hast jetzt Stress und Makronährstoffe genannt. Ne?
Mhm.
Zusätzlich haben wir noch die Mikronährstoffe, die würde ich jetzt noch ergänzend hinzufügen.
Unbedingt, sehr
auch
wichtig.
Ein Riesenthema. Ja.
Essentiell.
Ja, vor allem im Hormonstoffwechsel, ja, weil was man verstehen muss, ist, dass Hormone sind ja ein Produkt, die der Körper herstellt, also ein Produkt, was der Körper herstellt, und dafür braucht er Baustoffe, zum Beispiel Mikronährstoffe. Also sowas wie Zink, B-Vitamine, Selen, Vitamin D, Magnesium. All diese Baustoffe braucht der Körper, um die Hormone herzustellen. Und wenn er die nicht hat, kann er sie auch logischerweise nicht herstellen, was automatisch dazu führt, dass diese Hormone problematisch werden.
Ja.
Also wenn der Rohstoff nicht da ist, kann logischerweise das Endprodukt auch nicht hergestellt werden. Und diese Speicher, die man hat für diese Mikronährstoffe, sind auch sehr limitiert. Manchmal kommt das über Jahrzehnte, dass eine Mangelernährung halt diese Speicher Stück für Stück leert und dann diese Mangelernährung erst nach etlichen Jahren auffällt.
Mhm.
Das ist auch so ein Grund, kennst du vielleicht auch, Marco, dass Kunden sagen, ja, das kann eigentlich gar nicht daran liegen, weil ich habe noch nie irgendwelche Lebensmittel gegessen, wo B-Vitamine drin sind. Ne?
Mhm.
Oder ich habe noch nie Lebensmittel gegessen, wo Selen drin ist oder sowas. Ja.
Ja.
Oder ich habe noch nie Proteine gegessen. Ja.
Ja.
Das mag sein, aber diese Speicher reduzieren sich ja. Ja, ich meine zum Beispiel, ein großer Proteinspeicher ist zum Beispiel die Muskulatur. Und das werden ja viele vielleicht noch am bildhaftesten feststellen, dass die Muskulatur schrumpft von Jahr zu Jahr. Und dass dieser Speicher dann auch schrumpft. Ne? Also das ist so vielleicht noch so ein bisschen diese Trägheit des Effekts, die so ein bisschen Ursache und Wirkung verschleiert und nicht mehr so in Zusammenhang bringen lässt. Ne?
Ja, Osteoporose ist das langfristige Beispiel. Ne? Bei Proteinmangel oder beim Mangel von essentiellen Nährstoffen werden diese aus dem Körper, also aus der Körperstruktur ausgebaut. Die werden aus dem Knochen ausgelagert. So, das heißt, wir haben porösere Knochen, weniger dichtere Knochen. Das ist ein krasser Mangel an B-Vitaminen und ist ein krasser Mangel an Protein. Und was dann stattdessen passiert, es tritt ja immer etwas Neues dann an dieser Stelle. Also wenn wir eine Mangelernährung haben und der Körper anfängt, aus seiner Struktur Dinge abzubauen, ziehen wir andere Stoffe in diese Struktur rein. Und das, um jetzt kurz die Tür aufzumachen, sind Umweltgifte. Schwermetalle, Aluminium, Quecksilber, Blei, alles, was in der Luft rumschwirrt, alles, was wir durchs Grundwasser aufnehmen. Also diese Sachen treten dann an die Stelle der Nährstoffe, die nicht da sind, weil die müssen die Lücke füllen. Und viele Leute, die eine sehr starke Mangelernährung hatten, klagen dann oft, zum Beispiel, wenn sie Nahrungsergänzungsmittel mit Zink zu sich nehmen, über eine Übelkeit, und diese entsteht dadurch, dass zu viel Zink im Kreislauf ist und es nicht aufgenommen wird, weil an den Stellen, wo es eigentlich hin sollte, was anderes sitzt. Also, oder Leute, die auf einmal sehr viel Protein essen und vorher kein Protein gegessen haben, auf einmal eine Reaktion aus Protein bekommen, weil es ein Reinigungsprozess ist und die Haut dann anfängt zu zeigen, dass hier eine Entgiftung stattfindet. Also Entgiftungsreaktionen sind oft ein Zeichen, dass lange Zeit ein Mangel da war. Leute, die Magnesiummangel haben und dann auf einmal anfangen, Magnesium zu nehmen, sind auf einmal erregt und können nicht schlafen, aber eigentlich soll Magnesium entspannen. Das ist, weil die lange Zeit einen Magnesiummangel hatten. Also ich habe jetzt hier ein bisschen ausgeholt, aber es passiert sehr oft, dass ein Mangel da ist von bestimmten essentiellen Dingen, die wir brauchen. Und jetzt wieder zurückzukommen zu Protein und Fett und Vitalstoffe, das ist ja das, was wir immer sagen, wir kriegen keinen Mangel hin, wenn wir 10 Gramm Gemüse pro Kilogramm pro Tag essen. Dann werden wir keinen Mangel haben. Wenn wir das machen, werden wir automatisch genug Hormone haben, damit wir keine Entzündungsreaktion haben, damit unser Immunsystem besser funktioniert, damit wir Hormone bilden können, die Menstruation steuern. Wenn wir genug Proteine essen, 2 Gramm Protein pro Tag, 0,6 Gramm Fett pro Tag. Und wir hatten uns ja vorhin unterhalten, wenn wir das machen, Philipp, und das müssen wir sehr lange und sehr konstant machen, wo kommen wir dann hin irgendwann? Wo könnten wir dann irgendwann hinkommen? Wenn wir jetzt
zu einem niedrigen Körperfettanteil, ne?
Genau, zum niedrigen Körperfettanteil. Dann kommen wir erst dahin. Ja,
ja genau. Aber auch nicht in den Bereich, von dem wir jetzt eingangs gesprochen haben. Also diesem Männer unter 10%, Frauen über 15%. Nehmt euch immer das Sixpack-Beispiel. Wir haben auch mal eine Folge zum Sixpack gemacht. Hört euch die vielleicht auch nochmal an. Also Sixpack ist mal ein sehr guter Indikator. Also ich meine wirklich 6 klar erkennbare Packs. Ja, nicht die oberen 4, sondern wirklich auch die unteren 2.
6
die am
Bausteine,
schwersten sind.
Bauklötze. Ja. Richtige.
Ganz, ganz klar erkennbar. Nicht, wenn ich nass bin und in gutem Licht bin und aufgepumpt bin und dann meine Haut noch runterziehe, Sixpack, sondern wirklich im normalen Zustand ist dieses Sixpack erkennbar. Das meine ich mit 10% Körperfett bei Männern, 15% bei Frauen. Und da abwärts, wenn ich jetzt mit dem Körperfettanteil noch weiter runtergehe, da fangen Probleme an, die wirklich aufgrund des Körperfettanteils dann hauptsächlich zu begründen sind. Was man aber auch sagen muss, die sind meistens überlagert mit anderen Problemen, weil es verdammt schwierig ist, in diese Körperfettregion zu kommen, ohne eine Mangelernährung zu haben. Also das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, weil man kann sich das ja einfach ausrechnen, wie viel Kalorien man zuführen muss, allein schon, um diese ganzen Makronährstoffe hier zu decken. Ja. Wenn man sich jetzt nicht nur von Hähnchenbrust und Brokkoli und Omega-3-Kapseln ernähren möchte,
ja,
dann muss man auch noch ein paar andere Produkte damit einbauen, wo dann halt wieder Kohlenhydrate mit reinkommen, die man ja in diesem Konzept nicht bräuchte. Das heißt, man hat noch mal ein paar mehr Kalorien. Das heißt, man muss verdammt niedrig wirklich mit diesen Nährstoffen auch gehen, um so wenig Kalorien zu essen, um den Körperfettanteil so weit runterzubringen.
Wie sieht dieses niedrig aus? Ich glaube, da freuen sich jetzt alle auf eine Persona und ein Szenario. Was wäre das Szenario und die Persona, die der Sache am ähnlichsten kommt? Und das erklären wir jetzt noch. Wir haben ja beide auch einen Gewichtsklassensport gemacht, aber es gibt noch andere Optionen und andere Bilder.
Ja, gut, aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt auch eine Frau, weil die Frage kam ja von der Hörerin, ne?
Ja.
Und wir können ja jetzt mal, wie groß ist die Durchschnittsfrau?
1,65? Ich hatte einen Wert. Ich muss nachschauen. Ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht.
Nehmen wir irgendwas Rundes, damit man schön rechnen kann.
1,60?
1,60 ist zu klein. Nee. Glaube ich nicht. Wird schon größer sein. Müsste ja verdammt viele 1,58er und also 1,50er geben.
Gib mir 30 Sekunden. Gib mir 10 Sekunden. Ich weiß gleich.
Also ich würde schätzen, so um die zwischen 1,65 und 1,68 würde ich schätzen.
62 Kilo.
Was?
62.
Kilo?
Ja.
Ja, und wie groß?
Oh Mann, fuck.
Ja, egal, aber 62 Kilo reichen uns. Also weil wir machen das ja anhand vom Körpergewicht. Also die Durchschnittsfrau wiegt 62 Kilo. Sicher? Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen.
Ja, Recherche. Recherche für einen Artikel, den ich geschrieben habe.
Glaube ich nicht. Vielleicht bin ich auch anders gebiased oder sowas, weil ich mich um Körperfettreduktion kümmere und meistens Frauen habe, die schwerer sind als 62 Kilo. Aber ich würde auch sagen, es ist bei verdammt wenigen das Endziel, 62 Kilo. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Durchschnitt.
Okay. Man muss jetzt überlegen, wenn du 1,80 groß bist als Frau, ist 62 Kilo schon sehr schlank.
Komm, mal 65.
Aber gut, also ich meine, gehen wir von 65 Kilo aus. Idealgewicht, ja. Hm? Das heißt, wir würden dann hier diese Proteinziele, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen. Bei 65 Kilo wären es 130 Gramm Protein. Ne? Dann haben wir 0,6 Gramm Fett, sind wir bei 40 Gramm Fett. Ja? So, die 130 Gramm Protein müssen wir mit 4 multiplizieren, weil das 4 Kalorien pro Gramm Protein sind. Sind wir bei, schlecht im Kopf rechnen, 260 mal 2, 520 Kalorien. 40 Gramm Fett mal 9 Kalorien pro Gramm Fett sind 360 Kalorien, dann haben wir in Summe 880, oder? Wenn ich das richtig. Also 880 Kalorien brauchen wir schon alleine, um diese Geschichte zu decken. Und da haben wir halt immer irgendwas an Beiprodukten. Was verbrauchten die 62 oder die 65 Kilo schwere Frau so? Die hatten
1100
Umsatz. Einen relativ niedrigen Grundumsatz, wenn sie sich nicht viel bewegt. Wenn sie noch relativ klein ist dazu, noch weniger. Das heißt, die kommt damit auch nicht in so ein starkes Defizit. Also die muss noch viel Aktivität machen, um damit in ein starkes Defizit zu kommen. Aber jetzt sehr lange in dem Bereich unterwegs zu sein, heißt halt auch sehr lange dich von sehr mageren Proteinquellen wie Hähnchenbrust, Thunfisch, im veganen Bereich, irgendwas Soja-mäßiges und Gemüse zu ernähren.
Richtig.
Und verdammt wenig Standard-Alltagskost wie Döner, Pizza,
Nudeln,
gar nicht.
Pasta.
Ja. Nudeln kommt da nicht drin vor. Ja. Also alles, was so der Durchschnittsbürger ganz gerne isst, kommt da drin nicht vor. Kein Reis, also gar nichts Kaloriendichtes, kein Brot, kein Toastbrot.
Und dann richtig viel Training, weil du willst ja richtig viel abnehmen.
Also auch keine vollen Eier, sondern nur Eiklar, Marco.
Stimmt. Ja. Kein Thunfisch in Öl, sondern Thunfisch im Wasser.
Ja.
Also das Fett, wenn du anbrätst, wenn du das Hähnchen in der Pfanne anbrätst, dass du danach das Fett abtupfst.
Ja.
Am besten nur
kein
Dünsten.
Alkohol, keine leeren Kalorien,
kein Saft,
gar nichts. Also, ihr hört schon, ich glaube, die meisten Zuhörer jetzt auch werden jetzt hier schon von den Produkten, wo wir jetzt eben gesagt haben, dass sie nicht dabei sind, schon viel auf ihrer täglichen Ernährung gefunden haben.
Ja.
Was auch wieder ganz klar zeigt, dass du nicht in diesem Bereich unterwegs bist, wo du mit Sixpack unterwegs bist. Und wenn
weit
du
unter Sixpack, also du musst das Sixpack, wenn du ein Sixpack willst, musst du nicht so leben. Ja, also so wieder. Aber wir reden davon, dass du zu wenig Fett hast. Also wir gehen weit hinter Sixpack. Also du hast schon lange ein Sixpack und es geht weiter. Und der Philipp hat gemeint, du siehst die Adern am Bauch. Siehst deine Adern am Bauch. Dann bist du mit dem Fett ziemlich weit unten.
Ja.
Auf deinem Sixpack siehst du Adern.
Ja, ich höre schon den inneren Einwand der meisten Leute, die jetzt gerade zuhören, die sagen, aber ich kenne da eine Freundin von mir, die ist so lean. Und guckt euch das nochmal genau an jetzt, wenn ihr mit der im Schwimmbad seid oder in der Sauna. Und dann guckt ihr nochmal genau auf diese Bauchmuskulatur und dann guckt ihr, sind die unteren zwei Packs ganz klar erkennbar oder ist da vielleicht doch noch eine ganz kleine Wölbung zu erkennen? Also ist da doch noch Fett im Unterbauch. Wenn da Fett im Unterbauch ist, dann ist es, ja, wenn eine Frau vier Packs hat, ist es super lean, ja, gar keine Frage. Aber wenn da die unteren Packs noch nicht erkennbar sind, dann ist es noch nicht in dem Bereich, von dem wir gerade gesprochen haben. Und das ist genau der Unterschied, weil in den Bereich zu kommen, kann man sich verdammt wenig im Bereich Ernährung erlauben, was nicht auf dieses Ziel einzahlt, das zu bekommen. Und in dem Bereich sind wirklich verdammt wenige Leute unterwegs und vor allem nicht die Leute, die sich darüber Gedanken machen, würde ich behaupten. Ja?
Kann ich nur so bestätigen. Dahin zu kommen ist fast, also müssen wir dahin kommen, ne? Aber wir machen gerade deutlich, um dahin zu kommen, braucht es unglaublich viel Disziplin und Konstanz im Umsetzen von einer sehr guten Ernährung und sehr konstanter und guter Bewegung. Es dauert eine ganze Weile, bis wir dahin kommen, dass wir darunter leiden, dass wir zu wenig Körperfett haben. Und dass der Körper darunter leidet, dass wir zu wenig Körperfett haben. Und viele Symptome, die vorher antreten, haben Philipp und ich ja deutlich gemacht, haben nicht unbedingt zwingend damit was zu tun, dass zu wenig Körperfett ist. Infektanfälligkeit, Ausbleiben von Menstruation, Entzündungsmanagement. Da gibt es viele, viele andere Faktoren, die vorher kommen, als zu wenig Körperfett, zu mager, zu schwach. Kind, du bist so krank, ess was, komm was auf die Rippen. Ja.
Ja.
Also,
genau.
Mensch, Schatz, so mager.
Ist eine Diskriminierung, die völlig anerkannt ist, ne? Wenn dir jetzt sagen würdest, so, boah, also, dass du das Stück Kuchen dir jetzt gerade noch reinfährst, bei deiner Figur, boah, da wäre ich aber ganz vorsichtig, ja? Also, das wirst du eher weniger hören und das ist tatsächlich auch gesellschaftlich nicht anerkannt, ne? Aber das Bodyshaming in die andere Richtung geht immer klar.
Ja, immer. Also, in dem Moment, wo Menschen sich für ihre Gesundheit einsetzen, ohne Grenze setzen, wie nach dem Motto, ich trinke jetzt keinen Alkohol, ich esse jetzt keine Gluten, hab mir was mitgebracht zum Essen und ich werde jetzt früher nach Hause gehen, weil ich morgen das und das machen will. Da wird immer eine Rechtfertigung angefordert. Und Philipp und ich können euch eins sagen, die Leute, die das machen, die würden gerne die Konsequenz und die Konstanz haben, wie ihr sie habt, um an euer Ziel zu kommen. Und das ist gesellschaftlich auch etwas, was einfach immer da sein wird. Ja? Und
auch das muss man meistern, den Umgang damit. Ne?
Genau, genau. Und das hat nichts, das ist eigentlich eher so eine Anerkennung, aber anders verpackt. Ja. Jetzt trink doch mal was, aber nicht so. Ja, jetzt komm, gönn dir noch mal ein Stück Kuchen. Jetzt guck mal, wie du aussiehst, kannst du doch leisten. So. Also ne, wenn ihr gerade auf dem Weg seid, dann seid ihr auf dem Weg. Und viele Leute ist deren Art des Umgangs und deren Art der Regulation sind dann solche Kommentare. Weil sie es selber vielleicht gerne machen würden.
Ja, okay. Ich glaube, Thema ist ausgiebig behandelt. An die Zuhörerin, die Frage gestellt hat, gerne nochmal mit Rückfragen auf uns zukommen, wenn da noch was offen geblieben ist. Dann machen wir auch gerne noch eine zweite Folge zu dem Thema. Und ansonsten für alle Leute, für die das interessant war oder für die Leute kennen, für die das interessant war, gerne teilen die Folge. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche und hoffe, wenn ihr am Samstag wieder zum Kurzimpuls einschaltet. Ciao, ciao, macht's gut.
Richtig, von mir auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und eine schöne Woche. Philipp und ich haben eine Aktion. Die erste oder der erste, der diesen Podcast auf Spotify kommentiert, bekommt von Philipp und mir ein kleines Freebie zugesandt. 5 Hacks für mehr Energie in deinem Tag. Also teilen, kommentieren ist angesagt. Wir freuen uns und kommen dann per E-Mail auf euch zu. Liebe, liebe Grüße, schöne Woche und bis Samstag. Ciao.